¿Qué onda?
Onda Info.
Stimmen aus Lateinamerika.
Hallo und willkommen zum Onda Info 646. Wir haben eine ganze Reihe Nachrichten für euch. Zum Erdbeben in Venezuela, den weiterhin umkämpften Präsidentschaftswahlen in Kolumbien und den ebenfalls umkämpften Präsidentschaftswahlen in Peru. Auch Brasilien wählt im Oktober einen neuen Präsidenten. Der rechte Ex-Präsident Bolsonaro verbüßt eine Haftstrafe und darf nicht wieder antreten, was nicht nur den Regenwald freuen wird. Außerdem mal eine gute Nachricht aus Kuba. Denn dort wurde letzte Woche der erste Energiespeicher in Betrieb genommen. Und wir starten mit dem zweiten Podcast unserer neuen Serie Die Gewalt überleben. Ein Podcast über die internationale Notlage in Mexiko. Heute zu internationalen MenschenrechtsbeobachterInnen, die seit nun schon 30 Jahren in Südmexiko präsent sind. Viel Spaß beim Hören wünscht wie immer das Onda Info-Team.
Venezuela. Am 24. Juni verwüsteten zwei Erdbeben die Region La Guajira im Norden Venezuelas. Bislang wurden über 3.300 Tote geborgen, Zehntausende Menschen werden noch vermisst. Zu den Opfern gehören auch 146 Männer, Frauen und Kinder, die aus den USA abgeschoben wurden und nur wenige Stunden vor dem Erdbeben in Venezuela landeten. Sie wurden von den venezolanischen Behörden in einem Hotel in La Guajira untergebracht. Das Hotel stürzte bei dem Erdbeben ein. Einige der Abgeschobenen konnten sich retten, die meisten werden jedoch noch vermisst. Peru. Nach einer wochenlangen Stimmenauszählung hat Keiko Fujimori, die Tochter des Ex-Diktators Alberto Fujimori, 50,135% der Stimmen erzielt. Die rechtsgerichtete Kandidatin wurde somit zur vorläufigen Präsidentin Perus erklärt. Ihr Vorsprung fiel mit über 49.000 Stimmen sehr knapp aus und ist vor allem auf die Stimmen aus dem Ausland zurückzuführen. Der unterlegene, eher linke Kandidat Roberto Sanchez erklärte, es gebe aufgrund angeblicher Unregelmäßigkeiten im Wahlverlauf den Verdacht auf möglichen Wahlbetrug. Er will nun mit verschiedenen sozialen Basisorganisationen zusammenarbeiten, um eine große demokratische Verteidigungsfront zu bilden. Seit der ersten Runde der Präsidentschaftswahl wird der peruanische Kongress von einer rechtsextremen Koalition beherrscht. Diese hat nun ein Gesetz verabschiedet, das die militärisch-polizeilichen Befugnisse stärkt. Mehr als zuvor sollen Militär- und Polizeigerichte für die Untersuchung und Verurteilung mutmaßlicher Menschenrechtsverletzungen zuständig sein. Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, hatte den peruanischen Staat zuvor aufgefordert, das Gesetz nicht zu verabschieden. Türk warnte, dass solche Vorschriften die Straflosigkeit begünstigen und erinnerte daran, dass Menschenrechtsverletzungen vor den ordentlichen Gerichten untersucht werden müssen. Am 21. Juni fand in Kolumbien die Stichwahl um die Präsidentschaft zwischen dem progressiven Iván Cepeda vom Pacto Histórico und dem extrem rechten Anwalt Abelardo de la Espriella statt. Wie schon kurz zuvor in Peru konnte sich Rechtsaußenkandidat de la Espriella in der Stichwahl äußerst knapp gegen Cepeda durchsetzen. Dieses Ergebnis bedeutet das Ende der ersten Linksregierung in Kolumbien und eine weitere Stärkung des Blocks rechtsregierter Länder in Lateinamerika. US-Präsident Trump hatte de la Espriella seine uneingeschränkte Unterstützung ausgesprochen. Dieser wiederum sprach Trump seine absolute Bewunderung aus. De la Espriella hat stets klargemacht, dass er die US-Interessen in Kolumbien vertreten wird. Besonders in Sicherheitsfragen möchte er die Zusammenarbeit mit Washington stark ausbauen. Auch Israel soll eine wichtige Rolle spielen. Der knapp unterlegenen linken Regierung von Gustavo Petro ist es nicht gelungen, Kolumbien den versprochenen Frieden zu bringen. Mit der neuen rechten Regierung, die bald ins Amt kommt, wird sich die Lage sicher nicht verbessern. Während die neu gewählte Regierung den institutionellen Rückbau der Agrarreform plant, häufen sich Berichte über Angriffe, Drohungen und Vertreibungen durch paramilitärische Gruppen. Betroffen sind vor allem Gemeinden und Kleinbauernfamilien, die im Rahmen der Agrarreform Land erhalten haben. So haben bewaffnete illegale Gruppen Bauernfamilien eingeschüchtert und bedroht, die in den Regionen Magdalena Medio, Meta und Córdoba Land erhalten haben. Der Direktor der Nationalen Landagentur, Felipe Armann, erklärte, »Wir werden nicht zulassen, dass Terror, Drohungen und Zwangsvertreibungen erneut zu den Mitteln werden, mit denen mafiöse Strukturen den Landbesitz in Kolumbien konzentrieren.« Auch in Brasilien stehen Präsidentschaftswahlen an, und zwar im Oktober. Und der mittlerweile 80-jährige Präsident Lula da Silva hat in Umfragen die Nase vor seinem Konkurrenten Flavio Bolsonaro. Der rechte Ex-Präsident Jair Bolsonaro verbüßt eine Haftstrafe und darf nicht wieder antreten. Stattdessen hat er seinen Sohn Flavio als Nachfolger nominiert. Allerdings ist da auch noch Bolsonaros Ehefrau Michelle. Sie ist zu einer rechten Influencerin mutiert und versucht, insbesondere rechte evangelikale Frauen zu mobilisieren. Momentan gibt es allerdings zwischen ihr und Flavio Bolsonaro Streit, der den Wahlkampf des Bolsonaro-Clans schwächen könnte.
Neben Sanktionsdruck und daraus resultierender Energiekrise gibt es auch positive Nachrichten aus Kuba. Wie Kuba heute berichtet, hat Kuba am Mittwoch seinen ersten Batteriespeicher in Betrieb genommen. Die Anlage mit einer Leistung von 50 Megawatt basiert auf Lithium-Ionen-Technologie und wurde in Havanna im Stadtteil Cotoro errichtet. Bereits in den vergangenen Tagen habe das System seine Wirksamkeit bei kritischen Ereignissen unter Beweis gestellt, so Ingenieur Uloa Rodriguez. Als das Wärmekraftwerk ausfiel und Übertragungsleitungen beschädigt wurden, habe der Speicher schnell reagiert und Energie ins Netz eingespeist bzw. aufgenommen, um die Netzfrequenz stabil zu halten und einen Ausfall des Stromnetzes zu verhindern. Diese Woche hatten wir mehrere Störungen und das System war in der Lage, je nach Bedarf Energie bereitzustellen oder aufzunehmen. Es gab weder automatische Frequenzabschaltungen noch Systemzusammenbrüche, erklärte der Spezialist. Das Stromdefizit erreichte infolge des Kraftwerkausfalles in den vergangenen Tagen Rekordwerte von über 2000 Megawatt, bei denen eigentlich mit einem Zusammenbruch zu rechnen gewesen wäre. Darüber hinaus ermögliche der Speicher, dass Solarparks künftig mit voller Kapazität betrieben werden können, da überschüssige Energie tagsüber gespeichert und nachts ins Netz eingespeist wird. Das Projekt in Cotoro ist das erste von insgesamt 4 geplanten Batteriespeichersystemen auf der Insel. Die weiteren Anlagen mit ebenfalls 50 Megawatt sollen in einem anderen Teil Havannas in Queto sowie in Bayamo in der Provinz Granma errichtet werden, sodass insgesamt 200 Megawatt Batteriespeicher entstehen. Der Aufbau der Batterieinfrastruktur ist Teil der kubanischen Strategie zum beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien vor dem Hintergrund einer anhaltenden Energiekrise. Seit Beginn des Programms im März 2025 wurde mit Hilfe chinesischer Fachleute und Finanzierung 54 Solarparks mit einer Leistung von über 1000 Megawatt installiert. Der letzte ging im Juni in der Provinz Pina del Rio in Betrieb. Bis 2028 sollen insgesamt 90 Parks mit einer Leistung von knapp 2000 Megawatt entstehen. Den vollständigen Artikel findet ihr auf kubaheute.de. Seit dem Aufstand der Zapatisten kommen internationale Freiwillige als MenschenrechtsbeobachterInnen nach Mexiko. Im Februar 1995 wurden im Menschenrechtszentrum Fray Bartolomé de las Casas die BRICOS gegründet, die Brigada Civiles de Observación, sogenannte zivile Beobachtungsbrigaden. Bis heute sind die Brigadisten in Südmexiko präsent. Ein Beleg dafür, dass sich die Lage in den letzten 30 Jahren nicht verbessert, sondern verschlechtert hat.
An dieser Stelle wollen wir eine Triggerwarnung aussprechen, da dieser Podcast explizit Schilderungen von Gewalt beinhaltet.
Können Sie sich vorstellen, dass Sie eines Tages Ihr ganzes Leben in einen Koffer packen und von zu Hause flüchten müssen, um Ihr Leben zu sichern?
Yo soy Regina, pues soy del estado de Colima.
Mein Name ist Regina. Ich komme aus dem Bundesstaat Colima, aus der Stadt Tecomán. Ich habe Mexiko nicht verlassen, weil ich das wollte. Die Umstände haben mich zur Flucht gezwungen. Ich musste fliehen, um am Leben zu bleiben.
Nachrichtenpool Lateinamerika präsentiert einen Podcast von Underground Periodismo und Taula per Mexik. Die Gewalt überleben. Internationale Notlage in Mexiko. Menschenrechtsaktivistinnen.
Regina Zoe Magallón ist eine Transfrau. Wie viele Menschen in Mexiko haben ihre persönlichen Umstände sie zur Aktivistin und Menschenrechtsverteidigerin gemacht. 2015 begann sie, sich für ihre Rechte der Trans-Community einzusetzen.
Ich habe dafür gekämpft, dass wir Transfrauen in Tikomán mehr Sichtbarkeit bekommen und nicht mehr stigmatisiert werden. Ich wollte der Vorstellung etwas entgegensetzen, dass wir nur Friseurinnen oder Sexarbeiterinnen sein können und sonst nichts. Ich selbst bin Anwältin. Es gibt andere Transfrauen, die Krankenschwestern oder Ärztinnen sind.
Stolz betont Regina, dass sie die erste Transfrau ist, deren Identitätswechsel in ihrem Heimatbundesstaat Colima als solcher anerkannt wurde. Doch wenig später führte sie das Leben in eine andere Richtung. Im Jahr 2017 verschwanden ein Schwager und kurz darauf ein Onkel von ihr. Regina wurde zur Suchenden, zur Buscadora. Von einem Tag auf den anderen fand sich Regina inmitten von Frauen wieder, die nach ihren verschwundenen Angehörigen suchten.
Auf Facebook bin ich auf die Seite eines Vereins von Angehörigen für Vermisste gestoßen. Ich habe der Gruppe geschrieben und gefragt, ob sie mir helfen könnten. Als sie gesehen haben, wie engagiert ich war, fragten sie, ob ich mich nicht um die Gegend rund um meinen Wohnort Tikomán kümmern könnte. Ich habe sofort Ja gesagt. Danach meldeten sich immer mehr Mütter von Vermissten bei mir und baten um meine Hilfe. Am Anfang habe ich versucht, das Ganze möglichst diskret zu halten. Ich wollte nicht, dass jemand etwas von meinem Engagement mitbekommt. Aber leider kannten mich ziemlich viele Leute.
Und dann kam die Einladung, die ihre Tage bis zu ihrer Abreise aus Mexiko bestimmen sollte. Sie sollte die Gruppe auf der Suche nach Leichen begleiten.
Willst du mitkommen, haben sie mich gefragt. Und da habe ich erst richtig verstanden, wie lang und hart der Weg für Angehörige von Verschwundenen ist. Auf riesige Grundstücke gehen, mit dem Risiko, getötet zu werden, selbst wenn man zusammen mit der Polizei unterwegs ist. Lange Eisenstangen nehmen, sie alle paar Meter in den Boden rammen, wieder herausziehen, um daran zu riechen. Und wenn es richtig schlimm gerochen hat, dann wusste man, dass dort Leichen liegen.
Viele der Menschenrechtsverteidigerinnen, mit denen wir für diesen Podcast gesprochen haben, sind sich einig. Es ist fast unmöglich, diese Arbeit bleiben zu lassen, sobald man einmal damit begonnen hat, Gruppen und Einzelpersonen zu begleiten, die Opfer von Menschenrechtsverletzungen geworden sind. Die Notlage ist so groß, dass kein Platz für das bleibt, was der gesunde Menschenverstand raten würde, Abstand zu gewinnen. Und Regina bildet da keine Ausnahme. Eins führte zum anderen, bis sie schließlich zu einer Art öffentlicher Stimme wurde. JournalistInnen suchten sie auf, um mit ihr zu sprechen.
Irgendwann wurde ich gefragt, ob ich daran interessiert sei, bei der Kommunalwahl zu kandidieren. Im Scherz sagte ich, ja, das wäre eine gute Idee, wenn ich als erste Transfrau die erste Trans-Bürgermeisterin würde. Und dann folgten Interviews mit Radiosendern und Zeitungen. Ich fing an, gute Vorschläge zu entwickeln. Die Gemeinde hatte schwere Zeiten hinter sich, mit vielen schlechten Bürgermeistern, die nur das Geld gestohlen haben, anstatt zu helfen. Und plötzlich lag ich in Umfragen auf dem zweiten Platz und wurde als aussichtsreiche Kandidatin gehandelt. Es kamen Angebote von Parteien, die mich als sehr stark einschätzten. Sie boten mir Posten als Staatssekretärin oder andere Ämter an. Einfach nur, damit ich selbst nicht weiter Wahlkampf betreibe.
Es verschärften sich die Drohungen, die in Reginas Leben ohnehin schon omnipräsent waren. Schon seitdem sie beschlossen hatte, ihre Geschlechtsangleichung öffentlich zu machen, war sie Schikanen und Belästigungen ausgesetzt. Doch ihr Engagement als Suchende und der Beginn ihrer politischen Arbeit verschärften die von Hass geprägte Stimmung noch weiter. Bis zu dem Tag, an dem sie beinahe ermordet wurde. Am 3. September 2020 gelang es einer Gruppe von Menschen, Regina aus ihrem Haus zu locken. Sie behaupteten, sie hätten Säcke mit Trockenfutter zu verschenken. Dabei muss erwähnt werden, dass Regina damals auch ein Tierheim für Straßenhunde unterhielt. So brachten die Personen sie dazu, in ein Auto zu steigen. Auch ein Bekannter war mit dabei.
Ich habe ihnen vertraut, weil ich einen von den Männern ja kannte. Obwohl ich wusste, dass er in ziemlich dubiose Geschäfte verwickelt war, hatten wir viel Zeit miteinander verbracht. Er war sogar mit meiner Freundin befreundet.
Allerdings führte die Gruppe Regina nicht zu den angeblichen Futtersäcken, sondern an einen Ort außerhalb der Stadt, von dem bekannt war, dass dort Leichen entsorgt wurden. Dort, am Ufer des Rio El Coyote, begann ein Albtraum.
Sie zogen eine Machete und fingen an, mich zu bedrohen. Sie stießen mich in den Fluss und versetzten mir dann den ersten Schlag. Insgesamt 7 Mal schlugen sie mir mit der Machete auf den Kopf. Ich versuchte zu fliehen, mein Leben zu retten, blieb aber zwischen den Steinen stecken. In diesem Moment packte mich mein Angreifer am Hals, begann mich zu würgen und versetzte mir einen Machetenhieb mitten ins Gesicht.
Dieser Schlag brach Rechinas rechtes Jochbein und verursachte eine Wunde, die sich bis zum Augenrand zog. Weitere Machetenhiebe trafen ihren Kopf, ihre Hände, Arme und Beine.
Insgesamt waren 2 Frauen und 3 Männer an der Tat beteiligt. Während auf mich einschlug, riefen die beiden anderen Männer: "Töte ihn! Töte ihn!" und warfen Steine auf mich. Die Frauen machten sich über mich lustig, sie lachten und riefen immer wieder: "Töte ihn!" Sie haben die ganze Zeit "er" zu mir gesagt und nicht "sie".
Nach 3 direkten Schlägen auf Rechinas Nase wurde sie schließlich ohnmächtig. Die Angreifer dachten, sie sei tot und flüchteten vom Tatort. Mexiko hat sich zu einem der gefährlichsten Länder für Journalistinnen sowie MenschenrechtsverteidigerInnen entwickelt. Nach Angaben des Büros des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte in Mexiko wurden zwischen Januar 2019 und November 2023 mindestens 93 MenschenrechtsverteidigerInnen ermordet, 8 weitere gelten als verschwunden. Die Organisation Artículo 19 hat darauf hingewiesen, dass die Lage in den Bundesstaaten Oaxaca, Jalisco, Michoacán, Chiapas, Estado de México, Colima, Veracruz, Guerrero und Sonora besonders alarmierend ist. Diese fortschreitende Verschlechterung ist internationalen zivilgesellschaftlichen Organisationen nicht entgangen. Sie haben sich in den letzten Jahren darauf konzentriert, das Problem sichtbar zu machen und fordern den mexikanischen Staat zum Handeln auf. Zudem kooperieren sie mit Regierungen und internationalen Organisationen, um Schutzprogramme zu stärken. Nicht nur ihre Angreifer glaubten, Regina würde sterben. Auch sie selbst befürchtete das. Als sie wieder zu sich kam, lag sie allein im Flussbett, dort, wo sie zusammengeschlagen worden war. Das Adrenalin nach dem Erwachen gab ihr die Kraft, aufzustehen und sich in Sicherheit zu bringen. Sie hatte Angst, dass die Männer zurückkommen würden, um sie zu töten.
Ich habe all meine Kraft zusammengenommen und irgendwie versucht, weiterzugehen. Dann habe ich gemerkt, dass mein rechtes Knie halb aufgerissen war.
Als sie weiterging und nach der Straße suchte, um Hilfe zu holen, wurde sich Regina ihrer Verletzungen erst richtig bewusst. Der Ringfinger und der Mittelfinger ihrer rechten Hand waren fast abgetrennt. Nur ein Stück Fleisch hielt sie noch zusammen. Ihre Nase war praktisch in 3 Teile gebrochen und die Blutung hinderte sie daran, richtig zu atmen. Ihr ganzer Körper war von Wunden übersät. Wegen der Verletzung am Knie konnte sie nicht mehr weitergehen und brach am Straßenrand zusammen. Schließlich wurde sie von einer Gruppe PolizistInnen gefunden, unter ihnen auch eine ehemalige Schulfreundin. Die BeamtInnen brachten sie ins Krankenhaus. Für Regina folgten eine schmerzhafte körperliche Genesung und die mühsame Verarbeitung des Erlebten. Sie hatte Angst, erneut aufgespürt zu werden und wagte es deshalb nicht, nach Hause zurückzukehren. Sie erstattete Anzeige gegen den Haupttäter, dessen Vor- und Nachnamen sie kannte. Da es sich jedoch um einen einflussreichen Mann im Bundesstaat Colima handelte, waren die Justizbeamten ihr gegenüber feindlich eingestellt. Angesichts der anhaltenden Gefahr und des hohen Risikos, in dem sie sich befand, verließ Regina schließlich Colima. Unterstützt wurde sie dabei von Consorcio Oaxaca, einer feministischen mexikanischen Nichtregierungsorganisation.
In den frühen Morgenstunden des 30. Oktober bin ich aus meinem Bundesstaat geflohen. Ich musste mein ganzes Leben, 31 Jahre, in einen 24-Kilo-Koffer packen. Mehr konnte ich nicht mitnehmen und mir war klar, dass ich nie wieder zurückkommen sollte.
Eines der Vorzeigeprojekte der Schutzprogramme für Aktivistinnen wie Regina ist die Mesoamerikanische Initiative für Menschenrechtsverteidigerinnen. Die 2010 ins Leben gerufene Initiative stützt sich auf den sogenannten ganzheitlichen feministischen Schutz. Dabei handelt es sich um ein Konzept, das weit über die bloße Aufnahme oder Umsiedlung einer gefährdeten Person hinausgeht, da es deren besondere individuelle Bedürfnisse berücksichtigt. Denn vor allem in den letzten Jahren ist das Gesicht der Menschenrechtsverteidigung in Mexiko überwiegend weiblich.
Die organisierte Suche nach vermissten Personen ist eine eindeutig von Frauen geprägte Bewegung. Im Kampf um Land und Territorium spielen sie eine äußerst wichtige Rolle. Im Wesentlichen führen sie die Kämpfe an. Die Tatsache, dass einige von ihnen oder ihre Angehörigen Opfer schrecklicher Verbrechen geworden sind, hat sie erst zu Menschenrechtsverteidigerinnen gemacht und dazu gebracht, diese äußerst wichtige Arbeit zu leisten. Und zwar nicht nur für sich selbst und andere Angehörige von Opfern, sondern für die gesamte Gesellschaft. Ich glaube, Mexiko ist eines der deutlichsten Beispiele dafür.
Sagt Maria Martin, Koordinatorin für Advocacy bei der Mesoamerikanischen Initiative für Menschenrechtsverteidigerinnen. Und sie erklärt, warum der Schutz ganzheitlich und feministisch sein muss.
Frauen, die sich für ihre Rechte einsetzen, sind mit unterschiedlichen Formen von Gewalt konfrontiert. Dabei geht es nicht nur um sexualisierte Gewalt, an die alle zuerst denken. Im Fall von Menschenrechtsverteidigerinnen beeinflussen zudem weibliche Stereotype die Art und Weise, wie sie diskreditiert, delegitimiert und stigmatisiert werden.
Ausgehend von diesen Prämissen bedeutet ein umfassender Schutz für Frauenrechtsaktivistinnen laut der Mesoamerikanischen Initiative, die Frauen selbst in den Mittelpunkt zu stellen und ihre Bedürfnisse zum Ausgangspunkt zu nehmen. Viele Schutzprogramme sehen vor, dass das Opfer sein Umfeld für eine gewisse Zeit verlässt, um sich erholen zu können. Dies ist jedoch ein komplizierter Prozess, der für die Betroffenen mit einer hohen emotionalen Belastung verbunden ist. Maria Martin von der Mesoamerikanischen Initiative setzt auf einen Ansatz, der Begleitung und Schutz bietet, ohne dass eine Entwurzelung erforderlich ist.
Oft wird unter Schutz verstanden, die Menschenrechtsverteidigerin aus dem risikobehafteten Umfeld herauszuholen. Für uns ist eine solche Maßnahme das letzte Mittel. Es geht erstmal vielmehr darum, die Schutzkapazitäten in ihrem Umfeld zu stärken. Und zwar gemeinsam. Nur in wirklich außergewöhnlichen Situationen sollten wir dabei mitwirken, Menschenrechtsverteidigerinnen beim Verlassen ihrer Region zu helfen. Denn das sind sehr harte Prozesse. Die Menschen werden entwurzelt. Das Letzte, was wir wollen, ist, sie erneut zu Opfern zu machen oder sie mit schmerzhaften Situationen zu konfrontieren.
Der Fall von Regina Zoe Magallon war jedoch ein solcher Extremfall. Trotz ihrer Stärke und ihres Engagements war die Rückkehr in ihre Gemeinde viel zu gefährlich. Nach einem fast dreimonatigen Aufenthalt in einem Schutzhaus in Mexiko-Stadt stand Regina vor einer schwierigen Entscheidung, nach Tecomán zurückzukehren oder noch weiter wegzugehen.
Sie haben mir dann verschiedene Optionen angeboten. Eine war, Überwachungskameras in meinem Haus zu installieren. Aber ich konnte nicht mehr am selben Ort wie früher wohnen. Das Risiko, dass sie mich umbringen, war einfach zu hoch. Ich hätte also in ein anderes Haus umziehen müssen. Die andere Option war, das Land zu verlassen. Und dafür habe ich mich entschieden. Es war im Grunde die einzige Möglichkeit.
Consorcio Oaxaca nahm Kontakt zu einer Organisation in Europa auf, um Regina als Kandidatin für ein Schutz- und Aufnahmeprogramm vorzuschlagen. Der Antrag war erfolgreich und Regina überquerte im Januar 2021 den Atlantik, ohne jemals wieder nach Tecomán zurückkehren zu können. Welche Organisation und welches Land haben sie aufgenommen? Sie möchte, dass das anonym bleibt, denn trotz der räumlichen und zeitlichen Distanz hat sie immer noch Angst. In der Stadt, die sie aufgenommen hat, kümmerte sich Regina um ihre körperliche und seelische Heilung. Als das Programm im September 2021 endete, musste sie erneut eine wichtige Entscheidung treffen.
Nachdem die Zeit um war, haben sie mich gefragt, was ich jetzt mit meinem Leben machen will. Und ich hatte ehrlich gesagt keine Ahnung. Sie haben mir dann geraten, nicht nach Mexiko zurückzukehren, weil die Lage dort einfach zu schlecht sei. Sie meinten, ich solle mir das gut überlegen. Wenn du zurückgehst, musst du in einer Wohnung in einer sicheren Gegend leben, mit Kameras und Notfallknopf. Du musst alles melden, was du machst. Außerdem konnten sie mir auch nicht helfen, dort einen Job zu finden. Und wovon hätte ich dann leben sollen?
Da sie kaum eine andere Wahl hatte, beschloss Regina, in dem Land, das sie aufgenommen hatte, politisches Asyl zu beantragen. Vor knapp einem halben Jahr wurde ihr dieses gewährt und sie erhielt eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung. Mit viel Durchhaltevermögen versucht Regina nun, sich an ihre neue Lebenssituation zu gewöhnen.
Ich fange gerade ein neues Leben an. Und das ist echt nicht leicht. Man muss komplett von vorne beginnen. Hier bin ich niemand. Ich habe keine Ausbildung, keinen Job, gar nichts. Aber wenn ich daran denke, wie es mir in Mexiko gehen würde, glaube ich schon, dass ich hier überleben kann. Trotz allem, was schwierig ist. Die Sprache, die Kultur oder auch das Essen, an das ich mich noch nicht gewöhnt habe. Aber ich bin einfach dankbar, dass ich die Chance habe, weiterzuleben.
Welche Verluste haben Sie hinnehmen müssen, weil Sie gezwungen waren, Ihr Zuhause zu verlassen? Das habe ich Regina gefragt.
Also ich habe wirklich viel verloren. Vor allem das Leben, das ich mir in meinem Dorf aufgebaut hatte. Ich musste mich von Menschen trennen, die mir sehr am Herzen liegen. Am meisten tut es mir weh, dass ich nicht bei ihnen und ihren Kindern sein kann und keine schönen Momente mit ihnen teilen. Es ist nicht dasselbe, das alles nur per Videotelefonate, Fotos oder Nachrichten zu erleben, statt wirklich dort zu sein.
Dies war eine Produktion von Underground Periodismo International in Zusammenarbeit mit Taula per Mexik und Nachrichtenpool Lateinamerika. In dieser Folge Recherche und Skript Yetlanesi Alcaraz, Redaktion der deutschsprachigen Version Wolf-Dieter Vogel, Synchronstimmen von Darius Asami, Jessica Zeller und Ute Lüning, Produktion und Sounddesign Marco Appel. Mastering David Arce. Kunstdesign Israel Aldana Kayab Studio. Musik mit freundlicher Erlaubnis von Veronika Mota, Spectra Negra und den Audioplattformen Mixkit und Pixabay. Dieser Podcast wurde von der katalanischen Agentur für Entwicklungszusammenarbeit der Regionalregierung von Katalonien gefördert.
Underground.